es kommen Koalitionen zustande, wo doch jeder von Anfang an wusste, dass die CDU sich selbst kaputt macht, weil die SPD war schon bei der Koalition am Untergehen und ist radikaler geworden, sozialistischer geworden. Was erstaunlich ist, dass immer noch 10% der Deutschen Grün wählen. Die Brandmauer ist ein Zurechtbiegen der Demokratie. Dann hat man keine Demokratie mehr.
Kann man mit Putin verhandeln?
Das Elend ist, dass man Kriege weiterführt. Man denkt nie an die Leute, die dabei sterben. Meiner Ansicht nach haben wir wirtschaftlich auf jeden Fall einen enormen Fehler gemacht, dass wir uns gegen Russland eingestellt haben. Im EU-Parlament sitzen ja alle die Politiker, die in ihrem eigenen Land nicht wiedergewählt wurden. Ich würde sagen, in den nächsten 5 Jahren wäre ich nicht überrascht, wenn eine deutsche Regierung zumindest laute Überlegungen macht, aus der EU wieder auszutreten. Moment mal, wenn ich die Schweiz vergleiche mit jedem anderen EU-Staat, dann kann ich keinen EU-Staat finden, in den ich genauso gerne leben wollte wie in der Schweiz, weil die sind alle schlechter. Keine Ausnahme, sie sind schlechter. Wenn dieser jetzige Bundesrat das durchkriegt, der wird in die Geschichte eingehen, dass er die Schweiz abgeschafft hat, wie wir sie kennen.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute ehrt es mich, dass ich mit Oswald Grübel, den erfolgreichsten, bedeutendsten Banker Deutschlands und auch wahrscheinlich auch der Schweiz, bei uns in der Sendung haben. Oswald Grübel ist gebürtiger Ostdeutscher. Er ist geflohen aus der DDR, wurde Lehrling dann bei der Deutschen Bank und er kam dann in den 70er Jahren in die Schweiz. Zwischenzeitlich verschlug es ihn nach London. Danach kam er zurück in die Schweiz, nach Zürich, sanierte dann zuerst die Credit Suisse als Chef und dann noch die zweite Grossbank der Schweiz, die UBS, als einziger Manager. Führte er quasi die beiden Grossbanken. Herr Grübel, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns. Erste Frage, wenn Sie die Welt aktuell überblicken, Krieg in der Ukraine, Krieg in Nahost, der Wirtschaft geht es nicht sonderlich gut, überall Spannungen und Konflikte. Wie ist es, wenn Sie...
Und die Börsen boomen.
Ja, genau, aber
die
wie
Börsen
ist es, wenn
sind
Sie...
auf Höchstständen. Und das... Gut, in der Vergangenheit haben schon immer gesagt, wenn ein Krieg kommt, dann muss man Aktien kaufen. Aber es geht um etwas anderes dort an den Börsen. Da geht es ja mehr darum, dass wir die neue Erfindung AI oder vor allem, also AI ist nichts anderes als schnelle Computer und schnellere Chips, dass man da sehr viel investiert, dass da Tausende von Milliarden investiert werden. Und dass wir die Wunder sehr bald zu spüren bekommen, höchstwahrscheinlich zuerst durch Überwachung. Und in der Politik ist es eine spannende Zeit. Es ist ja nicht spannend normalerweise, wenn alles wunderbar läuft. Aber jetzt haben wir eine wirklich spannende Zeit. Die EU wird sich langsam bewusst, dass sie... mit der Führung in Deutschland, in Frankreich und in Großbritannien, wo die Kanzler, Premierminister und alle in den Meinungsumfragen absolut am Boden sind und das Volk ihnen nicht mehr traut, sozusagen, und zwar tiefer als alle anderen vorher. Und dann in Amerika haben wir einen Herrn Trump, der die Würfel in der Weltpolitik neu mischt. Und die Europäer können ihn nicht ausstehen, verstehen nicht, weshalb er so ist, wie er ist. Das ist für einen Europäer auch sehr schwer zu verstehen und ich weiß auch, nachdem ich den Trump das erste Mal getroffen habe, habe ich gesagt, ich will ihn nie wieder treffen, weil wir hatten keinen Bezug zu, wie wir uns unterhalten. Und Amerika ist eben etwas anderes. Aber Ich würde sagen, die Europäer sollten etwas aufpassen. Trump wird nicht lange mehr da sein als Präsident. Und aber sein Vermächtnis und die Republikaner, die werden länger da sein, als wir Europäer denken. Es kommen nicht so schnell Demokraten wieder dran. Und deshalb wäre ich als europäischer Politiker etwas vorsichtiger gegenüber Amerika und was ich da sage, weil das holt einen wieder ein. Und einer der großen Gelegenheiten, die Europa verpasst hat, und zwar gewaltig verpasst hat, war, als Trump im Mittleren Osten gegen Iran die Europäer um Hilfe gebeten hat. Und mit der Logik, dass eigentlich die Europäer müssten da mitmachen. Und weil sie sind diejenigen, die am ersten schreien würden und am meisten betroffen wären, wenn Iran einmal Atombomben hat.
Meine Damen und Herren, bitte verzeihen Sie diesen überfallartigen Unterbruch. Ich werde das Mikrofon selbstverständlich dem Moderator gleich wieder zurückgeben. Doch vorher habe ich noch eine ganz wichtige Durchsage. Abonnieren Sie die Weltwoche. Gegensteuer, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, seit über 90 Jahren. Jedes Abo eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Alle Angaben und Informationen finden Sie unter diesem Video. Vielen herzlichen Dank.
In Europa haben wir nicht verstanden, meiner Ansicht nach, was effektiv passieren muss mit dem Iran. Sie müssen die Atombombensache aufgeben. Und natürlich wollen sie das nicht. Sie haben angereichertes Uran, das müsste man von ihnen loseisen können und müssen zustimmen, dass sie wirklich überwacht werden. Da stehen viele Politiker in Europa wieder da und sagen, ja, nein, man muss mit ihnen verhandeln. Liebe Leute, wir haben mit Nordkorea 50 Jahre verhandelt und die haben heute 50 Atombomben. Mhm. Und da können die Europäer beruhigt sein, Nordkorea ist weit weg. Aber wenn mal der Iran 50 Atombomben hat, dann möchte das Geschrei von der EU hören. Ja? Und dann wird gesagt, ja, da müssen wir was machen, aber dann ist es zu spät, etwas zu machen. Und deshalb war ich enttäuscht, dass die Hilfegesuche von Amerika abgelehnt hätten. Ich glaube, hätten die Europäer mitgemacht, es müssen nur Deutschland, Frankreich und England mitgemacht haben und Schiffe runtergeschickt haben, dann wäre die Sache mehr oder weniger vorbei jetzt. Nicht um einen heißen Krieg zu führen, einfach aus der Überlegung von Iran. Die hätten gesagt, Moment mal, hier kommt jetzt Europa mit Amerika. Das ist dann doch ein bisschen zu viel für sie, da Krieg zu führen. Und aus den Überlegungen. Und es ist schade, dass Europa nicht so gedacht hat. Und obwohl sie abhängig sind vom Mittleren Osten und mit ihrem Öl und mit ihrem Gas. Und es ist schade zu sehen, wie noch zu den größten Industrienationen gehören Länder wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien Entscheidungen treffen, die kurzfristig politisch einen Einfluss haben, aber dass sie nicht langfristig denken, wo führt uns das hin? Mhm. Und das kann damit zu tun haben, weil sie in den Umfragewerten so tief stehen, dass sie natürlich, je schlechter man beurteilt wird von seinen eigenen Wählern, umso kurzfristiger im Denken wird man, weil man unter Druck steht.
Was besorgt Sie am meisten, wenn Sie die Konflikte und Kriege auf dieser Welt anschauen?
Eigentlich würde ich sagen, am meisten ist der Aufbau der Propaganda, was Ukraine und Russland betrifft. Und Helmut Schmidt hat mal gesagt, so ungefähr, die Europäer, die haben einen missionarischen Eifer oder entwickeln einen missionarischen Eifer, sich in die Politik anderer Länder einzumischen. Dabei wären sie besser beraten, wenn sie daheim blieben. Und das sehen wir gerade in der Ukraine. Mhm. Die Ukraine könnte man auch sehen als, das ist eine Sache zwischen Russland und Ukraine. Vorher hat sie zu Russland gehört. Und weshalb meinen wir, wir müssen uns dort einmischen? Das hat nur mit Machtpolitik zu tun. Es wird uns sehr, sehr viel Geld kosten. Und wird am Schluss zu wenig führen, wenn es überhaupt ein absehbares Ende geben könnte, sollte oder geben könnte. Zudem muss man wissen, wenn man gegen eine Atommacht Krieg führt, dann muss man selbst Atombomben haben, weil sonst kann man nicht gewinnen.
Mhm. Haben Sie eine solche Zeit schon mal erlebt? So eine Aufgeheiztheit auf der Welt, so viele Unruheherd, so viele Katastrophen, sage ich jetzt mal. Haben Sie das in Ihrem Leben schon mal in dieser Form erlebt? Sehen Sie Parallelen von heute zur Vergangenheit? Wenn ja, wo?
Ja, eigentlich war es aus meiner Sicht gesehen, als ich noch jung war, der Kalte Krieg. Und aber da waren das nur Drohungen, wo sich West und Ost dann gebildet haben, sich gegenseitig zu drohen und auch mit verschiedenen Wirtschaftssystemen, die aufgezogen wurden. Auf der einen Seite Sozialismus, Kommunismus, auf der anderen Seite eben Kapitalismus. Und am Schluss unter Reagan hat natürlich der Kapitalismus gewonnen, aber die Zwischenfälle dort waren, man muss verstehen, die Zeit, erstens in der Zeit, in Anfang der 60er Jahre mit der Kuba-Krise und so weiter, es war wenig Information zugänglich. Die Information kam alles von den Regierungen, die konnten sagen, was sie wollen und haben sie auch und haben die Information sehr beeinflusst und dadurch auch Angst erzeugt und das wurde aufgebauscht als eine große Sache. Und aber ich glaube, von den Kriegen weniger, außer die Sache, wie sich Europa da mit der Ukraine beschäftigt, mit dem Ukraine-Russen-Krieg, das macht etwas Sorgen. Was unter Umständen zu neuen Konflikten führen könnte, ist, dass Amerika ja die Doktrin wieder aufrechterhält, dass was in ihrer Einflusssphäre ist, das wollen sie kontrollieren. Und bis jetzt gab es nur den Machtwechsel in Venezuela. Aber so wie es aussieht, ist das nächste Kuba. Und das sind natürlich Vorbilder auch für die Chinesen. Und die Chinesen werden und haben es schon, sie werden es nochmal lauter sagen, aber haben es schon gesagt, ja, Moment mal, Taiwan ist unsere Einflusssphäre. Und, und vor allem auch, dass Taiwan ja 50% ihres Geschäftes mit China sowieso macht. Und also das, ich, falls man in dem Moment, wo China und Taiwan sich einig werden oder was, wenn irgendein Staat da meint, er müsste da eingreifen oder ein Staatenverbund, das würde zu einem sehr ernsthaften Konflikt führen. Und deshalb glaube ich nicht, dass so etwas passieren wird.
Aber ich verstehe Sie schon richtig. Die aktuelle Zeit, die Gegenwart, ist gefährlicher als zu den gefährlichsten Zeiten des Kalten Krieges. Wir stehen näher an einem großen Krieg, an einer Eskalation der Lage, als zu Zeiten vom Kalten Krieg. Oder ist das falsch?
Ich glaube, es ist abhängig von Russland, wie Russland reagiert. Und wie wir hören, und ist sich Russland voll bewusst, dass sie nicht nur im Konflikt mit der Ukraine sind, sondern dass die Ukraine von ganz Europa unterstützt wird mit Unsummen und vor allem auch mit viel Militärgerät. Und weil sonst wäre die ganze Sache höchstwahrscheinlich schon vorbei. Das Elend ist dabei bei diesen Entscheidungen, dass man Kriege weiterführt. Man denkt nie an die Leute, die dabei sterben. Es ist normalerweise immer das einfache Volk, das darunter leidet, wo die meisten sterben. Es ist nicht unbedingt das Militär. Mhm. Und auf beiden Seiten. Und da muss man sich schon fragen, haben wir nichts aus der Geschichte gelernt, haben wir nichts aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gelernt, dass wir weinen, wir müssen da weitermachen. Das andere, etwas längerfristig gedacht, ist die Aufrüstung, die jetzt stattfindet. Da müssen wir aufpassen, dass sie nicht überbordet. Und weil wenn man einen Staat das Gefühl hat, der kann sich nicht nur verteidigen, sondern hat auch noch einen Überschuss an Waffen, und dass er dann eben schneller diese Waffen auch benutzt, und das wäre dann nicht gut. Dann würde das unter Umständen zu längeren Kriegen führen. Wir haben ein Zeichen, glaube ich, auch, weshalb wir keine schnellen Lösungen finden für die politischen Probleme und für die begrenzten Kriege, die wir in Europa und sonst wo haben, ist eben auch die politische Situation in den einzelnen Ländern. Mhm. Und da kommen wir bestimmt noch drauf.
Mhm. Vielleicht noch kurz, wie Sie haben die Propaganda, die Informationsflut haben Sie angesprochen, dass man sich bei uns nicht ernsthaft mit Russland, vielleicht auch mit dem Präsidenten auseinandersetzen will, dass man verteufelt anstatt verstehen versucht. Wie sehen Sie Russland? Ist das eine Bedrohung, eine ernsthafte Bedrohung für ganz Europa, wie es gesagt wird? Kann man mit Putin verhandeln? Wenn ja, wie? Wie würden Sie das machen?
Zuerst müssen wir mal sehen. Ich kann es nicht mehr hören. Jede Headline ist Putin. Und Putin ist ein Mensch, der wird eines Tages weg sein. Und da wird irgendjemand anderes kommen. Und im Moment ist er dort, aber er ist, die Leute meinen im Westen, er ist der absolute Alleinherrscher und er kann machen, was er will. Das ist in keinem großen Land so. Also das sind Träume, da wird jemand hingestellt und wenn die hinten dran meinen, der ist der Falsche, dann ist er weg. Und wir haben, meiner Ansicht nach, haben wir wirtschaftlich auf jeden Fall und in Europa, also nicht nur in Deutschland, in ganz Europa einen enormen Fehler gemacht, dass wir uns gegen Russland eingestellt haben. Und man müsste mal herausfinden, was die Gründe dahinter sind, weil wirtschaftlich macht es absolut Sinn, Russland als Rohstofflieferant für unsere Industrien zu haben, die ja praktisch weiterverarbeitende Industrien sind und Rohstoffe brauchen. Und deshalb mit Russland diesen Bruch zu machen, das hat man ja mal eine Zeit lang versucht und es ging eigentlich ganz gut. Und ich glaube auch, dass zumindest die Russen im Osten, dass die eher europäisch denken und mit Europa ja, sich einfügen möchten. Und weil es ist ein sehr schlaues Volk und wir haben die jahrelang, jahrzehntelang Schachweltmeister aus Russland gehabt. Mhm. Und auch ja, in der Beurteilung von und der Wirtschaft gibt es doch viele, die das sehr gut verstehen. Und es wäre die beste Kombination gewesen, eben die Rohstoffe aus Russland und die Verarbeitung bei uns. Und dann Russland in einer Art wirtschaftlich abhängig zu machen, auch von uns. Dann hätten wir mehr Einfluss und könnten verhindern unter Umständen. Oder Russland hätte auch kein Interesse, dann einmal mehr einen Diktator zu haben, sondern einen mehr in unsere Richtung und könnten mehr zur Demokratie beitragen. Aber ein Regime wie Russland, das Regime ist ja heute besser, als es unter Stalin war, wo Millionen von Leuten offen ermordet wurden. Und aber wir haben das abgelehnt und durch wir haben uns zu sehr beeinflussen lassen von der Ukraine, nehme ich an, von Leuten in unserer Politik, vor allem in der deutschen Politik, die unbedingt Krieg mit Russland wollen, weil sie glauben, sie können Russland besiegen. Was, also ich weiß nicht, wie man so dumm sein kann und das zu glauben. Eben wie gesagt, sie können keine Atommacht besiegen. Und von der Logik her.
Das ist eine interessante Frage, das habe ich mich auch schon ein paar Mal gefragt. Deutschland und Russland hat ja eine spezielle Beziehung. Man hat sich die Hand gereicht nach dem Kalten Krieg zum Ende. Was ist da in dieser Zeit passiert, dass man vom Händereichen zur Konfrontation gewechselt hat? Was sind da die Gründe, dass man nicht mehr miteinander kann und auch nicht mehr miteinander will?
Ja, ich glaube, einmal war da Druck im Hintergrund von den USA, weil USA hat kein Interesse daran. USA spielt Weltpolitik und sie wollen nicht, dass Europa da mitmacht. Sie haben genug zu tun mit China und dann können sie nicht nur Europa gebrauchen. Und Europa wäre dann so stark geworden mit Russland zusammen, eben weil Russland die Rohstofflieferanten ist. Die wären unter Umständen stärker geworden mit der Zeit, als Amerika ist. Mhm. Und das kann Amerika nicht zulassen. Und sie haben ihre Mittel und Wege, das zu verhindern. Wie wir gesehen haben, dann fliegt einfach eine Gaspipeline in die Luft und so Sachen, wenn sie wollen. Und wir sind leider so blauäugig und ja, und einfach denkend, dass wir glauben, das ist alles in Ordnung. Und wir sind noch nicht von unserer Geschichte in Europa abgewichen von diesen unzähligen Einzelstaaten und die alle mal miteinander Krieg geführt haben. Und wir trauen noch nicht so richtig in Europa unseren Nachbarn. Und viele Länder in Europa trauen Deutschland nicht. Ja. Und sehen mit Aufmerksamkeit zu, wie Deutschland jetzt wieder aufrüstet. Und weil das ist noch nicht vergessen gegangen. Es braucht vielleicht noch 50 Jahre oder so, bis wir da näher zusammenkommen in Europa. Und bis wir dann auch eine neue EU haben, die sich beschränkt auf das Notwendige und nicht vorschreibt, wie groß Gemüse sein muss. Ja, Das andere Problem, das wir haben in der EU, wenn wir jetzt auf die EU kommen, ist, dass im EU-Parlament sitzen ja alle die Politiker, die in ihrem eigenen Land nicht wiedergewählt wurden. Also man schiebt praktisch die zweite Reihe ab nach Brüssel. Die sitzen dort im EU-Parlament und entwerfen laufend Gesetze. Und das ist führt dann zu Situationen, wie wir sie heute haben. Und ich glaube, da kommt eine Verdrossenheit. Weil es gibt einfach zu viele Gesetze. Und die Mitgliedstaaten, die schon selbst Deutschland, ich weiß nicht, wie viele Millionen Gesetze Deutschland hatte, und die haben für alles ein Gesetz. Und dann noch die EU-Gesetze dazu. Es wird schwierig, dann ein Land überhaupt noch regieren zu können. Und das sieht man im Moment in Deutschland. Weil wenn man irgendetwas machen will, dann hebt einer den Finger und sagt, nein, das geht nicht, da gibt es ein Gesetz, das nicht zulässt. Mhm. Und wir haben ja in den letzten Legislaturperioden gesehen, was die verschiedenen Parteien anrichten können in Deutschland. Deutschland hat einfach viel zu viele Parteien. Und es war schon nicht einfach in den 60er und 70er Jahren, aber als wir da, ich glaube, maximal 3-4 Parteien hatten, die 3 Parteien eigentlich, die die notwendige Mehrheit hatten, und dazu regieren. Aber jetzt mit so vielen verschiedenen Parteien und es kommen Koalitionen zustande, wie wir im Moment haben, wo doch jeder von Anfang an wusste, dass die CDU sich selbst kaputt macht, mit der SPD zu koalieren. Weil die SPD war schon bei der Koalition am Untergehen und ist radikaler geworden, sozialistischer geworden und hat nicht verstanden, dass das heute gar nicht mehr ankommt. Und ist jetzt, hat sich nochmal halbiert seit der Wahl. Und hat die CDU natürlich auch darunter gelitten, weil die Koalition nirgendwo hinkommt. Im Prinzip, mich wundert immer, weshalb Politiker nicht verstehen, dass sie das Wichtigste für ein Land ist, dass die Wirtschaft normal funktioniert und ohne große Unterbrechungen, dass Häuser gebaut werden können innerhalb eines Jahres und nicht in 2-3 Jahren oder 4 Jahren oder überhaupt nicht, dass die Bürokratie einfach logisch ist und schnell abgewickelt werden kann. Wir haben heute eine Bürokratie aufgebaut, wo die normale Wirtschaft eigentlich verhindert. Mhm. Und Wirtschaftswachstum verhindert, offensichtlich. Aber kein Mensch kümmert sich darum. Mhm. Und sie lassen da in jeder Legislaturperiode bis an die 100.000 neue Gesetze, und dann gibt es einfach mehr Bürokraten, und die werden gut bezahlt, die werden neu eingestellt. Und dann sieht man zu, wie die Wirtschaft auseinanderfällt.
Darf ich vielleicht noch kurz einhaken? Sie haben gesagt, das habe ich aufgeschnappt, dass die EU neu ausgerichtet werden wird, dass die quasi reformiert wird, dass das so nicht weitergehen kann. Was schwebt Ihnen da vor? Was wäre die EU, wie Sie sie sich wünschen? Was müsste da passieren? Wie müsste die EU reformiert werden, damit es aus Ihrer Sicht funktioniert?
Ja, man muss auf den Ursprung zurück in die EU, die wir im Moment haben. Die war ja von niemandem und schon gar nicht von den Gründungsvätern so vorgesehen, wie sie im Moment ist. Die EU macht im Moment eigene Politik, und das funktioniert nicht mit den Mitgliedstaaten wie Deutschland, Frankreich und selbst wenn sie nicht mehr in der EU sind, aber Großbritannien, die haben ja noch einen großen Bahnverkehr mit der EU. Die EU kann nicht ihre eigene Politik machen und das funktioniert einfach nicht. Dann funktioniert die Wirtschaft nicht und kein Mensch weiß mehr, Moment mal, wo gehen wir hin, in welche Richtung. Und das muss abgeschafft werden. Also sie muss sich auf ihren Ursprung besinnen und auf die gemeinsamen Notwendigkeiten, und die gehen nicht in Details, nur auf die großen Sachen, wie Energiebeschaffung zum Beispiel, da könnte sie eine Rolle spielen, sie könnte eine Rolle spielen in vielen Sachen, wo was die Wirtschaft nützt, weil dafür war sie ja gedacht, dass man nach dem Krieg eben wieder die Länder aufbauen kann und dass die florieren. Und davon sind wir abgekommen. Man kümmert sich heute um Sachen, wo die EU nichts zu suchen hat. Und aber das hat eben mit diesen Vielparteienprogrammen zu tun, die Wähler sind eigentlich selbst dran schuld, wenn sie 10 Parteien wählen, dann kriegen sie genau eine Regierung, die nicht regieren kann. Mhm. Und zudem, aus leider Verzweiflung, was wir dann in Deutschland sehen, schraubt man dann noch an den Regeln der Demokratie herum und behauptet zwar immer, das ist richtig und so weiter, aber das führt zum Niedergang der Glaubwürdigkeit der Politik. Und sie können nicht sagen, ja, wir sind demokratisch, und gerade diejenigen, die am meisten an der Demokratie rumschreiben, die schreien ja, sie sind demokratisch, wenn die Hälfte der Abgeordneten von der Partei eingesetzt werden. Weil diese Leute haben keine Verbindung zum Land, weil sie sagen, ich habe eine Verbindung zur Partei und ich muss machen, was die mir sagt. Mhm. Die anderen, die direkt gewählt werden, die haben noch eine Verbindung zum Land. Die machen, was ihnen ihr Landkreis sagt, was das Volk ihnen sagt, was sie machen sollen. Dann eben abweichen von jo, die Partei, die da jetzt die Leute gewählt haben, die passt uns nicht, also stellen wir Brandmauern auf. Das ist keine Demokratie mehr. Und egal, es spielt keine Rolle, was für Idioten in der anderen Partei sind, weil wenn dort nur Idioten sind, würden sie irgendwann nicht mehr gewählt werden.
Stimmt.
Und aber heute wird da, einer hat es jetzt gerade wieder gesehen bei der Regierungserklärung von der CDU und der SPD, und wird automatisch Krach gesucht. Obwohl die äußerst Rechten und die äußerst Linken verhalten sich natürlich sehr ungeschickt, und es gibt zu viel Gewalt, und man sollte, wenn die ihre Anliegen ruhiger darstellen würden und logischer, werden sie viel mehr Erfolg.
Sieht man ja in ganz Europa, sieht man ja diese Rechten und auch Linken, sieht man ja erstarken Kickl in Österreich, dann haben wir in Italien Frau Meloni, Deutschland die AfD, Le Pen in Frankreich, Wilders.
Ja,
etwas, das Sie besorgt?
Nein, besorgt mich nicht. Wir haben ein Pendel, das ging jahrelang nach links. Und jetzt geht es langsam wieder zur Mitte zurück erstmal und dann etwas mehr nach rechts. Und ich glaube, das ist der Lauf der Politik, das ist nichts Neues. Das gab es über die Jahrhunderte immer wieder.
Ist das gut für Europa oder schlecht für Europa?
Ein normaler, wenn es die Wirtschaft beeinflusst und wenn die Wirtschaft wieder normal laufen sollte. Und ich glaube, viele Länder, und im Moment sehen wir es in Deutschland hauptsächlich, was der Sozialstaat, dass der Grenzen hat. Aber man hat geglaubt, er hat keine Grenzen, man kann immer bezahlen. Und auf einmal geht Deutschland das Geld aus. Und weil die sozialen Ausgaben wahnsinnig hoch sind und die Hälfte des Budgets praktisch sind und rasant steigen, weil man eben jahrzehntelang gedacht hat, ja, wir können uns das erlauben. Und da wird muss ein Schnitt kommen und das wird schmerzhaft sein und schmerzhaft für viele Politiker und es wird nur langsam vorwärts gehen und während dieser Zeit wird die Wirtschaft noch schlechter, weil man eben nicht erkennen will und nicht zugeben will und weil man Angst hat, dass die Wähler das nicht akzeptieren, wenn man die Sozialausgaben der Wirtschaftsleistung anpasst. Und dann das andere große Problem, das Deutschland hatte, aber schon immer gehabt hat, ist viel zu hohe Steuern. Und sie fordern zwar von ihren Leuten, dass sie mehr arbeiten sollen und sie sagen, oh, wir wollen die besten Arbeiter in Deutschland haben. Das können Sie lange sagen, mit den Steuersätzen und Sozialabgaben werden Sie nicht die besten Leute bekommen. Und weil die gehen nach Amerika oder irgendwohin oder in die Schweiz zum Beispiel, weil dort zahlen sie weniger Steuern. Steuern sind wichtig für jeden Einzelnen. In dem Moment, wo er an Steuern und Abgaben über 50% zahlen muss, überlegt er sich, Moment mal, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Ich arbeite mehr für den Staat, das heißt für alle anderen, als für mich. Und das akzeptieren dann die Leute innerlich nicht mehr und wandern aus oder betrügen bei den Steuern und so weiter und so fort, weil sie rebellieren gegen das System. Und diejenigen, die sehr gute Berufe haben oder hochbezahlte Berufe, die gehen ins Ausland und weil sie dort natürlich auch gesucht sind. Und das haben wir in den letzten Jahren in Deutschland gesehen, schon unter der vorherigen Regierung unter Scholz und jetzt auch unter dieser Regierung, weil wenn sie den Leuten zuhören, es geht immer noch so bei der SPD, tax the rich und die Reichen müssen wir noch höher besteuern, obwohl sie schon die höchsten Steuern bezahlen. Ich weiß nicht, wie kann man als Politiker so schwer verstehen, dass wenn man die Reichen vertreibt, man noch weniger Steuereinnahmen hat. Sie sollten es eher umgekehrt machen. Sie sollten die Reichen reinholen, damit sie Steueraufkommen haben. Aber nein, man frönt seinen primitiven Eingaben und versucht dort Stimmung zu machen, was eigentlich heute kapiert, dass jeder Sozialist auch, dass das nicht mehr zieht.
Wenn ich die Wirtschaftsteile der großen Zeitungen lese, dann ist das alles dominierende Thema derzeit, Sie haben es eingangs angetönt, künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Wie denken Sie darüber? Wie denken Sie über künstliche Intelligenz? Ist das etwas, das Sie interessiert? Oder sagen Sie, ja, damit können sich jetzt alle anderen beschäftigen. Wie denken Sie über künstliche Intelligenz?
Sehen Sie, ich bin sehr lange schon im Geschäft und bin auch sehr alt. Und als ich im Banking angefangen habe, 1960, da gab es keine Computer, die man benutzen konnte. Die kamen erst in 70er Jahren und gebrauchen konnte man sie erst Anfang der 80er Jahre überhaupt. Aber mich hat alles Neue interessiert und tut es auch heute noch, weil man selbst rausfinden muss und sich selbst überzeugen muss, wie funktioniert das, wie kann ich das nutzen und um bessere Geschäfte zu machen und so weiter. Ich habe ja für unseren Handel in, wann war das, Anfang der 80er Jahre, für einige Millionen neue Computer gekauft, weil die die ersten waren, die man wirklich, die nicht alle 10 Minuten abgestürzt sind. Und das hat uns in der Profitabilität, die Profitabilität mehr als verdoppelt in kürzester Zeit. Und weil eben andere die Computer nicht hatten. Und man muss die Marktvorteile kennen. Nur mit künstlicher Intelligenz, Entschuldigung. Nun, mit künstlicher Intelligenz, wie wir sie nennen, meiner Ansicht nach hat es wenig mit Intelligenz zu tun. Es hat einfach was mit schnellen Computern und schnellen Semikontaktern zu tun. Wenn man die, was wir heute machen können, eben das alles viel größer macht, können die innerhalb kürzester Zeit alles, was im Internet steht, durchlesen und bringen und dann kann man daraus einen Schluss ziehen. Und es ist ja neulich, haben wir ein Rechenproblem gelöst, das seit 80 Jahren ungelöst war, mit künstlicher Intelligenz. Und da hat man versucht, ich glaube, es war ChatGPT, die das rüberzubringen, ja, dass der Computer war intelligent. Nein, das war er nicht. Der Computer hat einfach alles, was zu diesem Problem im Internet war, durchgesehen und beurteilt und hat festgestellt, da sind die Fehler drin. Die wurden dann berichtigt, weil man aufgezeigt hat, das sind die Fehler und die konnten wir dann ganz einfach berichtigen. Und dann war das Problem auf einmal gelöst. Aber das hat gezeigt, dass diejenigen, die sich mit dem Problem beschäftigt haben, eben nicht genug kommuniziert haben. Und das Interessante daran ist, dass einmal mit Informationen, dass man sehr schnell Informationen haben kann, was bisher nicht, also noch viel schneller als bisher, sagen wir so. Und das ist eine gute Sache. Und nun muss man sich bewusst sein, Information kann beeinflusst werden und man kriegt natürlich dann alles, was so im Internet ist oder einen Mix daraus und muss dann aufpassen, ob das richtig ist, was man vorgesetzt bekommt oder nicht. Und das wird höchstens ein großes Problem werden. Dann können die gewisse Computer zeichnen oder Bilder oder ganze Filme neu manipulieren. Und das gibt eine interessante Zeit für den Journalismus, für die Nachrichten, die kommen. Wie heute vermutet man noch, das ist ein Fake und das können wir nicht zeigen. Aber wenn es eines Tages so gut ist, und es wird so gut sein, dass man nicht mehr weiß, ob es ein Fake ist, das beeinflusst dann die Politik. Es wird dann, muss man erst rückfragen und natürlich deckt man dann auf, dass es eben nicht so war, wie es gezeigt worden ist irgendwann. Aber es braucht eben, wie lange dauert das? Und während dieser Zeit hat diese Nachricht natürlich einen Einfluss auf den Markt, auf das Marktgeschehen und auf in der Politik. Und das wird ein Problem werden. Das können sie nicht stoppen. Es ist unmöglich, das zu stoppen, weil mit jeder neuen Technologie sind diejenigen, die sie missbrauchen wollen, viel stärker interessiert und ihre Incentives sind viel höher als diejenigen, die sie reinhalten wollen, die einfach zum Arbeiten nur benutzen wollen. Es ist so. Und das werden wir dann sehen, werden dann rausfinden, wie das missbraucht wird.
Würden Sie daher auch sagen, es birgt mehr Gefahren als Chancen?
Ja, wir müssen die Gefahren erkennen. Das Interessante ist natürlich, werden Regierungen sagen, ja, wir verbieten das. Klar. Aber das ist Quatsch. Sie können da nichts, sie können sagen, sie verbieten es, aber es passiert trotzdem, weil sie können es nicht stoppen. Klar. Und wir werden uns mit der Zeit Methoden entwickeln, um schneller zu erkennen, was wahr ist und was falsch ist. Und wird auch Druck auf diejenigen, auf die Googles dieser Welt ausgeübt, dann selbst Checks zu machen und darauf zu achten, dass das nicht missbraucht wird. Aber zuerst wird es mal großflächig missbraucht und da kann natürlich die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen können da unter Druck kommen und wo man dann nicht feststellen kann, woher es überhaupt kam. Und das wird eine sehr interessante Zeit wird es werden, bis das ins Lot gekommen ist. Mich wundert eher, wie viel Geld dort in AI gesteckt wird in Amerika. Das sind ja Tausende von Milliarden. Und das ist was Neues für uns, das gab es vorher noch nie. Mhm. Und ob das dann funktioniert, ob das, was wir da kreieren, ob das profitabel eingesetzt werden kann. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, der Vorteil von jeder neuen Technologie ist, dass sie etwas billiger macht. Mhm. Und es werden in der Industrie viele Leute, die keinen notwendigen Job für die Industrie ausführen, werden ihren Job verlieren, die einfach nur sogenannte Hilfskräfte im Arbeitsmarkt waren, bei den Banken, bei den Rechtsanwälten und so weiter, alles, die am stärksten von der KI betroffen sind, werden ihren Job verlieren. Wo man sie dann unterbringt, das werden wir sehen. Ein Teil wird in anderen Teilen der Wirtschaft benutzt werden können und auch in der Schweiz werden viele Leute frei, die als Fachkräfte kennen, die man dann in anderen umsiedeln muss, in andere Industrien. Und da steht uns was bevor, aber ja, in 2-3 Jahren oder so werden wir uns bewusst werden, wie stark der Einfluss ist. Vom reinen Geschäft her, von der Wirtschaft her, kann man beide Meinungen vertreten. Man kann einmal sagen, KI wird eine Rezession auslösen, weil es alles billiger machen, weil viele Leute entlassen werden und die dann weniger Geld haben und weniger kaufen und es wird mehr in eine Rezession gehen eben. Oder man kann sagen, ja, es wird das Leben viel interessanter machen. Die Unternehmen werden mit KI auf jeden Fall mehr Geld verdienen können. Das steht mal fest. Aber eben dann ist die Frage, haben sie genug Käufer für das, was sie produzieren? Mhm. Und wenn die alle arbeitslos sind oder die Hälfte, dann nützt es wenig. Und das ist das Interessante jetzt in 2-3 Jahren rauszufinden, in welche Richtung es geht.
Wenn Sie nochmal am Anfang Ihrer Karriere stünden, was würden Sie aktuell machen in dieser unsicheren, jobunsicheren Gemengelage, KI, Krisen, welchen Weg würden Sie einschlagen, wenn Sie an all diese Variablen denken, die aktuell auf junge Menschen einwirken?
Ja, und da ich eben, wenn Sie so fragen, dann muss ich einfach sagen, da ich ja jetzt weiß, wie Banken, aber Banken ist zu kurz gegriffen, wie die internationalen Geldmärkte funktionieren, wie die Börsen funktionieren, wie die Rohstoffmärkte funktionieren. Und da ich das weiß, dann würde ich eben wieder sagen, ja, ich würde es wieder genauso machen.
Was ist eigentlich Ihr wichtigster Ratschlag für junge Menschen, um erfolgreich zu werden?
Wenn sie erfolgreich werden wollen, müssen sie das, was sie tun wollen, lieben. Sie müssen es echt gerne haben. Sie müssen den Ehrgeiz auch haben, darin der Beste sein zu wollen. Und wenn sie das nicht haben und den Job nur machen, sag mal, weil ihnen jemand sagt, ja, gehen wir zur Bank, weil man da reich werden kann. Und das wird nicht passieren. Sie werden nicht reich werden, wenn sie kein Interesse an der Sache haben. Mhm. Als ich in wann war das? 1960 Deutschen Bank anfing. Ich wollte nicht zur Bank gehen, ich wollte Maschinenbauer werden, ich wollte Motoren bauen und weil ich das viel interessanter fand und es war auch kompliziert, aber eben, ich bin dann zur Bank, weil meine Leute gemeint haben, ich müsste zur Bank und habe dort nach kurzer Zeit eigentlich erkannt, dass das ein sehr interessantes Geschäft ist. Aber da müssen Sie eben die Jahre berücksichtigen. 1960 war die Welt für viele sehr groß, weil man ist nicht in Urlaub nach New York geflogen oder irgend sowas. Das war alles weit weg. Und aber in der Bank hat man Geschäfte gemacht mit allen großen Städten in der Welt oder mit Schiffen, die dahin gefahren sind und so weiter. Und hat den Eindruck bekommen, dass die Welt ist kleiner geworden, weil man mehr gewusst hat als andere. Und das fand ich interessant. Und dann natürlich die Märkte, die es gibt, Finanzmärkte und aber nicht nur Finanzmärkte, sondern auch Rohstoffmärkte, weil das hängt alles zusammen. Wenn Sie nur eine Seite interessiert sind, wenn Sie Rohstoffe sind und kennen die Finanzmärkte nicht, werden Sie kein Geld verdienen und umgekehrt auch nicht.
Was war eigentlich das Interessanteste, was Sie in Ihrem Leben als Banker erlebt haben? Ich meine, da gab es so viel. Es gab diese Blütezeit, die goldenen Jahre des Bankings, Dotcom-Blase, Finanzkrise und. Was war, wenn Sie zurückschauen, das interessanteste Erlebnis?
Ich bin immer wieder erstaunt, und weil all in allem, was wir tun im Leben und auch im Journalismus auch, es ist Psychologie braucht man, um weshalb macht eine Anzahl von Leuten etwas oder das jetzt gerade und was ist die Triebkraft, weshalb entscheiden die sich jetzt so etwas zu machen? Und an der Börse können sie das jeden Tag sehen und überhaupt in den Märkten und sich zu fragen. Und das war von Anfang an klar, das muss man sich fragen, was steckt da dahinter, wie denken die Leute? Und wie denken die Leute, die jetzt alle die Aktien da von Elon Musk gekauft haben, die denken, Musk ist der schlauste Mensch der Welt, die haben ihn gerade zum ersten Billionär der Welt gemacht. Und das wird schon gut mit ihm. Es kann ein bisschen dauern, aber will auf jeden Fall dabei sein. Und es wird dort auch Überraschungen geben, aber Sie wissen, die Zukunft, wenn man die gut verkaufen kann, dann kann man alles dafür verlangen.
Mhm. Und wie sehen Sie Elon Musk?
Sie können nicht dagegen argumentieren, wenn einer eine Billion Dollar wert ist, dass der irgendetwas falsch macht. Und er ist ein begnadeter Verkäufer. Mhm. Er ist sehr intelligent. Und natürlich hat er viele Gegner. Und auch, wir haben ja gesehen, als er da kurz in der Regierung war, da haben selbst die, die einen Tesla hatten, haben drauf geschrieben, das war bevor er Elon Musk in die Regierung kam oder so. Das ist ja eigentlich lustig, aber er hat mit Tesla etwas vollbracht, was hier niemand geglaubt hat. Mhm. Und im Gegenteil, es haben mehr Leute die Bankruptcy von Tesla vorausgesagt als den Erfolg, ganz klar. Und jetzt dadurch kann er, weil er auch, und das ist schon ein Kunststück, die Bewertung von Tesla so hoch gehalten hat, wie bei keiner anderen Company, niemand sonst hat sowas fertiggebracht. Die Bewertung so hoch zu halten mit neuen Geschichten. Ja, wir bauen jetzt Roboter, wir machen das, wir machen jenes. Und glaubt man eben, ich glaube, es gibt da viele Einfällige, die glauben, dann nächste Woche fliegen wir zum Mars oder so. Das wird lange, lange nicht passieren. Und ich glaube sogar, der Elon Musk wird da nicht mehr rum sein oder schon sehr alt sein, wenn das passiert. Aber es hat seit die NASA keine eigenen Raketen mehr baute und eben ein paar Milliardäre, der Bezos und Musk da Raketen bauen, was auch richtig ist, dass das in der freien Wirtschaft gemacht wird. Und hat es natürlich viel Fantasie da drin. Und was interessant ist, erstmal, wo sie ihr Geld mit verdienen, ist, sie werden viele neue Satelliten da hochschicken, wo sowieso schon alles voll ist von den Satelliten. Aber die werden auf verschiedene, die werden gestaffelt, so wie ein Hochhaus. Und fliegen auf verschiedenen Ebenen rum. Und das ist eben auch eine Entwicklung, die die Wirtschaft beeinflussen wird. Und weil die Informationen, die kann man für viele Sachen nutzen, wird natürlich auch militärisch genutzt in Zukunft. Und und deshalb, er ist ohne jeden Zweifel bei seinen Gläubigern, die kaufen, was immer er verkauft.
Sie sind 1943 in Deutschland, in Ostdeutschland, in Thüringen zur Welt gekommen. Wie denken Sie derzeit über Ihre Heimat?
Natürlich habe ich noch Verwandtschaft dort. Und wissen Sie, wenn wir hier in der Schweiz von Mindestlohn von 4.000 Franken im Monat reden oder sowas, man muss an diese armen Leute denken, die nach Steuern 2.500 Euro im Monat verdienen, wenn sie einen guten Job haben noch dazu. Das sieht man schon, Unterschiede in vielen Regionen Deutschlands und wo die Regierung nicht viel getan hat. Aber man könnte ja, und deshalb fallen die Argumente alle flach, wenn die Regierung sagt, jo, wir müssen noch mehr Einwanderung haben, weil wir Leute mit Skills brauchen, weil wir Leute, die etwas können, kommen nicht nach Deutschland, weil die Steuern viel zu hoch sind. Und wir haben sie in Deutschland auf der einen Seite, aber die machen Jobs im Moment, die sie nicht machen sollten, die auch ein Ungelernter machen kann. Weil man das Potenzial, das man dort hat, nicht nutzt. Und das ist sehr schade. Das ist eine verfehlte Politik.
Was ist derzeit das größte Problem der Bundesrepublik?
Das größte Problem der Bundesrepublik sind ihre Beamten. Inklusive der Regierung. Nein, es ist die Vielparteienlandschaft. Sie können nichts auf die Reihe bekommen, wenn sie mit irgendjemand koalieren müssen und der auch noch, mit dem sie normalerweise gerne koalieren würden, weil er in der ganzen Philosophie von der Politik, die diese Partei dann hat, gegen den, das ist, was ihre Philosophie ist, wo sie dran glauben. Wir sehen es ja bei der CDU. Die CDU muckt sich selbst ab mit dem Bündnis mit der SPD. Und nehme an, das Nächste, was passieren wird, dass sie ein Bündnis mit den Grünen machen. Und dann fangen wir wieder an mit etwas, was, ja, was zum vollständigen Verschwinden dann der CDU, CSU unter Umständen führen wird. Ich glaube, die alten Parteien kapieren einfach nicht, wie es in Amerika funktioniert. Und deshalb haben die praktisch nur zwei Parteien und dann gewinnt eine, fertig. Und dann kann man etwas machen, dann kann man vorwärts machen. In einem Land mit 10 Parteien und wenn sie mit jemandem koalieren müssen, der gegen gegen die eigene Politik ist, die sie haben, dann kann da nichts dabei herauskommen. Mhm. Das ist eine logische Sache. Und deshalb müssen die sich was Neues einfallen lassen. Und ob es erst dazu kommen muss, dass die alten Parteien verschwinden und neue aufstellen. Es ist, was erstaunlich ist, dass immer noch 10% der Deutschen Grün wählen, obwohl und weil eben da vom Staat die Nachrichten gesteuert werden. Es werden Elektroautos verkauft, der Staat unterstützt mit Milliarden den Verkauf von Elektroautos, aber der Strom für die Elektroautos kommt aus Braunkohlefeuerwerken, die immer noch laufen. Und das ist doch krank. Und ein Staat wird untergehen, wenn er solche Entscheidungen trifft. Weil das geht allalong nicht. Weil das Geld, was sie da verfeuern, regelrecht verfeuern, das fehlt dann eben auf der Sozialseite und überhaupt an vielen anderen Sachen. Im Moment fällt die Infrastruktur, sie haben jetzt festgestellt, weil sie jahrzehntelang ihre Infrastruktur nicht gepflegt haben, dass die Infrastruktur anfängt auseinanderzufallen und die Mittel dafür fehlen, die Sache zu bereinigen. Und das sind alles so. Da fragt man sich, Moment mal, was haben eigentlich die Regierungen vorher gemacht? Auch Merkel. Die haben kein Geld für Infrastruktur, Service ausgegeben und so weiter. Es ging alles ins Soziale. Und das hat etwas zu tun damit, dass die Gruppe von Menschen in Deutschland ab 60 Jahren, die wählt die Partei, die sagt, wir erhöhen die Renten. Und so ist es passiert. Mhm. Und dafür lassen Politiker einfach alles andere kaputt gehen. Es ist bedauerlich. Als Merkel noch nicht Bundeskanzlerin war, hatte ich mal mit ihr ein Abendessen und da hat sie mich so gefragt, was ist das Wichtigste und was ich da machen muss. Und wenn ich da Regierungschefin werde, da habe ich ihr gesagt, du musst versuchen, oder sie müssen versuchen, den besten Wirtschaftsminister, den sie auftreiben können in Deutschland, zu machen, weil an der Wirtschaft hängt alles. Mhm. Ihre Antwort war, ich bin Physikerin, davon verstehe ich nichts. Und ich dachte, oh Gott. Dann habe ich gesagt, ja, eben deshalb brauchen sie den besten Wirtschaftsminister. Hat es aber nicht gemacht.
Jetzt ist aber Friedrich Merz angetreten als Mann der Wirtschaft, als der große Reformer, als der Hoffnungsträger der Industrie und der Bürgerlichen. Was halten Sie von Kanzler Friedrich Merz?
Nun, er hat sich, weil die CSU gesagt hat, sie will nicht mit den Grünen koalieren, ist irgendwie die SPD da reingekommen und ich war auch ein, zwei Tage vor der Wahl an so einem runden Tisch mit ein paar anderen zusammen und am Schluss sind wir gefragt worden, ja, was glauben Sie dann, was da passieren wird, was sich verändert wird in Deutschland nach der Wahl? Man war sich einig, dass CDU und SPD die koalieren und fertig und dass es so gehen wird. Und da habe ich gesagt, es wird sich überhaupt nichts ändern. Weil vorher hatten wir Olaf Scholz dran gehabt. Es wird genauso schlimm weitergehen. Und leider ist es das Gang. Natürlich, der Merz, der wollte unbedingt Kanzler werden, aber vielleicht hätte er sich mal überlegen sollen, ja, machen wir doch eine Minderheitsregierung und machen eben keine Brandmauer und versuchen so durchzukommen. Das wär ihm besser gedient gewesen als mit dem, was er gemacht hat mit der SPD. Und wenn er mit den Grünen zusammengeht, das wird auch nicht helfen. Auch haben wir in Deutschland, das muss man sich mal überlegen, wir haben die Linke hat immer 10% und das ist ja eine Nachfolgepartei von der SED und also Deutschland ist schon ein sehr sozialistisches Land oder zumindest die Wähler. Ich weiß nicht, und sie sind natürlich schlecht beraten, die Wähler, wenn sie versuchen, dass sie sozialistische Parteien wählen, dass die dafür sorgen, dass sie ihr Sozialeinkommen weiter steigt oder nicht weggenommen wird. Weil wenn die Wirtschaft nicht funktioniert und wenn das Land kein Geld mehr hat, dann müssen da Einschnitte gemacht werden. Und je mehr sozialistisch die Regierung ist, umso weniger wird die Wirtschaft blühen. Mhm. Weil Sozialisten wollen ja die Wirtschaft nicht verstehen. Mhm. Die Wirtschaft relativ logisch ist, aber sie haben Angst, dass dann eben der Kapitalismus ihr System unterminiert und dass sie dann verlieren.
Wie sozialistisch ist die aktuelle Bundesregierung?
Ich glaube sehr, weil sie haben wieder Beschlüsse gemacht in letzter Zeit, dass die Renten in den nächsten Jahren bis 2030 oder ab 30, ich weiß nicht genau, aber da braucht wieder zusätzlich 140 Milliarden, die sie nicht haben und, mhm. Und auch nicht wissen, wo sie herkommen sollen. Und man redet jetzt, ja, jetzt müssen wir die Wirtschaft. Die Wirtschaftsführer sagen ihnen ganz klar, was falsch ist. Wir müssen entbürokratisieren, wir müssen weniger Beamte haben, wir müssen klare Ziele haben von der Regierung und auch die nötige Unterstützung in, sei es im Wohnungsbau oder im Straßenbau und was da alles gemacht wird. Und und gucken Sie sich an, die Staatsbetriebe, die waren wie die Deutsche Bahn. Da weiß niemand mehr, was dort los ist. Und auch nicht die Frau, die sie im Moment führt. Und sie kann gar nicht. Es ist, wie soll man sagen, schmerzhaft zu sehen, wie ein Land verfällt. Sie haben tausende von Kilometern von Kabeln verlegt, angeblich, um die Bank zu sanieren. Und jetzt festgestellt, das sind die falschen Kabel. Und so Sachen. Das darf nicht passieren. Und in einem funktionierenden Land passiert so etwas nicht. Aber das sind so kleine Beispiele von Tausenden. Mhm. Und Berlin lebt in einer Wolke irgendwie, die nichts mit der Realität zu tun hat.
Wie würden Sie oder wie beurteilen Sie als Ostdeutscher aus Thüringen, der lange in der Schweiz gelebt hat, der immer noch in der Schweiz lebt, wie sehen Sie die Brandmauer?
Erstens, ich lebe jetzt viel länger. Ich bin mit 27 aus Deutschland in die Schweiz gekommen. Mhm. Und seitdem war ich nie mehr in Deutschland. Ich war immer, war 20 Jahre in England und den Rest hier in der Schweiz. Eben, die Brandmauer ist ein Zurechtbiegen der Demokratie. Und das sollte jeder gute Demokrat wissen. In dem Moment, wo man versucht, die Demokratie zurechtzubiegen, funktioniert es nicht. Mhm. Weil dann hat man keine Demokratie mehr. Und dann läuft man Gefahr, in etwas hineinzugeraten, was man aus den Händen verliert dann. Was man nicht mehr nicht mehr steuern kann.
Das ist ja genau das Narrativ, einfach umgekehrt mit anderen Vorzeichen, dass die Gegner oder die Befürworter dieser Brandmauer auffahren, die sagen, die AfD dürfe ja nicht an die Macht, weil sonst etwas eben aus den Fugen gerät. Wie schätzen Sie diese Partei ein? Ist die gefährlich? Muss die vielleicht sogar verboten werden? Ist die eine Gefahr für Deutschland, für die deutsche Demokratie?
Nein, das glaube ich nicht. Und es sind ja demokratisches Verständnis ist doch, die Einwohner eines Landes wählen eine Partei oder die Leute, die die Partei aufstellt. Und das ist Demokratie. Und dann, wenn man anfängt, sagt, nee, das passt uns nicht. Und das ist eben, deshalb sehen wir den Untergang der alten Parteien wie SPD und CDU und CSU geht ja auch nur noch rückwärts seit Jahren. Und wenn man die Grundregeln der Demokratie ändert, dann verlieren die großen Verlierer, sind dann die Brandmauer aufstellen, die Demokratie verändern, weil ihre Wähler sind nicht blöd. Mhm. Die wissen schon einigermaßen, was sie dort machen. Und
ist die AfD aus Ihrer Sicht eigentlich eine wirtschaftsfreundliche oder eine wirtschaftsfeindliche Partei?
Ich glaube nicht, dass sie wirtschaftsfeindlich sind, aber sie sind doch sehr sozial geprägt und eben wie ganz Deutschland. Und ich glaube, ich habe bisher niemanden gehört von der AfD, der wirtschaftlich sich so gut ausdrücken kann, dass man sagen müsste, oh, das wäre etwas. Die AfD sollte ihren Stil verbessern. Sie sollten aufhören zu schreien und sich eher anschreien lassen, weil immer der schreit, sieht nicht gut aus. Und die werden ja auch angeschrien, aber da soll man ganz ruhig antworten und nicht zurückschreien. Und sollte konkrete, sich auch wirklich durchdachte, logische Argumente bringen und nicht nur politische Aussagen machen. Und natürlich sind sie in der Opposition und sehen sich auch als die größte Oppositionspartei, wo sie auch sind, sind jetzt die größte Partei überhaupt im Bundestag. Aber die größte Partei auszuschließen, wird diese Partei noch weiter wachsen lassen. Und ist ja ein bisschen Ähnlichkeit hier auch mit der Schweiz wie mit der SVP. Und sehen Sie auch den Fehler, den die anderen Parteien machen. Sie gehen lieber alle zusammen und stimmen gegen die SVP und vergessen dabei jedes Mal, wenn die Freien Demokraten mit den Sozis abstimmen und so weiter, dass sie eigentlich ihre Herkunft verleugnen und von ihrem Status verlieren. Mhm.
Können Sie mir mal erklären, warum in Deutschland, wenn man die Wählerkarte anschaut, warum der ganze Osten großmehrheitlich blau und die AfD wählt und der Westen etwas anderes, CDU, SPD, was auch immer. Warum diese Zweiteilung? Warum wählen so viele Leute im Osten die AfD?
Ja, weil es ihnen Hoffnung gibt und weil es den Leuten im Osten doch ziemlich schlechter geht, weil sie viel tiefere Löhne haben als im Westen. Und das rührt nachher von der Zusammenführung, von der Vereinigung. Und die Löhne, es hat keine Industrie, dass man große Steigerungen der Löhne erwarten könnte. Und ich nehme an, es hat nicht so viel Industrie, weil vorher auch ein großer Raubbau betrieben wurde von der DDR, von der Regierung dort. Und Das vieles ist inzwischen zwar aufgebaut, die Straßen sind besser und so weiter, aber es ist schon viel investiert worden im Osten. Teilweise haben sie jetzt ein besseres Straßennetz als im Westen. Aber es hat keinen Umzug gegeben von Leuten, die bestimmte Skills hatten, bestimmte Ausbildung, gute Ausbildung hatten im Westen, dass die in den Osten gegangen sind. Mhm. Und die sind im Westen geblieben und auch die großen. Es ist verständlich, es kann eigentlich nur was Neues aufgebaut werden im Osten, weil wenn man etwas hat, ein Betriebsgelände oder was in Westdeutschland, das kann man ja nicht umziehen. Und außer wenn man etwas Neues anfängt, dann kann man es dort anfangen. Aber es hat einmal zu tun, eben die Leute haben nicht die Ausbildung, wie sie im Westen zugänglich ist für Firmen. Und Platz hat es, um Betriebe zu bauen. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund. Und weil die Löhne sind tiefer, die würden dann zwar mit der Zeit höher gehen, aber Vollbeschäftigung hat es auch nicht. Und es hat viele Arbeitslose. Und die Infrastruktur ist nicht überall da für die großen Firmen, um sich da niederzulassen.
Was ist in dieser Zeit nach der Wiedervereinigung zwischen Ost und West passiert? Wo waren da die politischen Fehler, dass man da wieder mehr Teilung als Brücken sieht? Warum ist Deutschland, wenn man diese Karte jetzt anschaut, wieder einigermaßen zweigeteilt? Was ist da falsch gelaufen?
Ja, wirtschaftlich ist es zweigeteilt in Art und ja, auch politisch, das ist klar, weil dort die AfD größeren Wachstumsraten hat als im Westen. Ja, das ist, was verständlich ist, eben mit der Lage, mit der totalen Einkommenslage, die man im Osten hat und mit der, ich glaube, der Osten sieht die Politik, die in Berlin betrieben wird, von den etablierten Parteien als hochnäsig, als, ja, die kümmern sich nicht um uns. Mhm. Und für die sind wir sowieso AfD, zuerst recht sind wir sowieso AfD und die versuchen uns jetzt fertig zu machen, dass mit Subventionen und so weiter, die zurückgehalten werden oder in der Bürokratie verschwinden. Und das ist, glaube ich, ist die falsche Auswirkung. Im Gegenteil, man sollte sich doch dann eher um die kümmern und wenn man der AfD Konkurrenz machen wollte. Und aber ich glaube, der Zulauf in der AfD ist hauptsächlich daraus, dass sie quasi verboten wurde von dem Establishment. Das Establishment, das war im Westen. Und deshalb wächst die AfD am schnellsten im Osten, weil sie vom Westen verboten wurde. Mhm. Und ohne gute Gründe aufzuführen. Mhm. Also, da wird viel gelogen und so weiter. Und man mag die gewisse Leute, die da drin sind, nicht leiden, aber das hat jede Partei. Jede Partei hat Leute, die.
Was ist für Sie das größte Missverständnis über die Ostdeutschen?
Das fällt mir schwer, da müsste ich etwas länger drüber nachdenken, aber sie werden schon vom Westen als weniger erfolgreich betrachtet und wie können sie erfolgreich sein, wenn man ihnen die Mittel nicht gibt, um erfolgreich zu sein? Und das, was im Westen eben den Jahrzehnten nach dem letzten Weltkrieg passiert ist, ist im Osten eben nicht passiert. Wir haben viele Jahre DDR gehabt, 40, 50 Jahre DDR und das hat die Leute, zumindest jetzt kommt eine neue Generation, die wird anders denken, aber das hat natürlich den ihre Eltern und zurückgehalten in zudem war es ein kommunistisches System. Ich kann mich erinnern, auch als das eingeführt wurde, als DDR eingeführt wurde und das System wurde dann abgeändert, dass man gesagt hat, eben nach kommunistischem Vorbild, jeder kriegt den gleichen Lohn und alle arbeiten in einer Kolchose und so weiter. Und das müssen Sie normalen Leuten nicht sagen, die normal denken, jeder kriegt den gleichen Lohn, dann sagen die, so ein Blödsinn. Ja, in dem Fall arbeite ich so wenig wie möglich. Hm. Ich kriege ja nicht mehr, wenn ich mehr arbeite. Und Menschen denken sehr logisch, wenn es um ihr eigenes Geld geht.
Mhm. Wenn man von außen nach Deutschland blickt und so ein bisschen die Debatten verfolgt, dann beschleicht einem das Gefühl, Deutschland steckt ein bisschen in einer Identitätskrise. Deutschlandflaggen werden verboten, Patriotismus ist ja sehr schnell zu viel, auf die Nation stolz, auf Deutschland stolz sein darf man nicht mehr. Was würden Sie sagen, was eint diese Nation? Was ist heute noch deutsch? Was ist typisch deutsch? Wie würden Sie das jemandem erklären?
Typisch deutsch ist EU. Wenn die Deutschen fragen würde, ja, wo seid ihr? Und dann würde höchstwahrscheinlich würden viele sagen, auch von den jungen Leuten, ja, wir sind die EU. Mhm. Sie haben versucht, weil eben die letzten Regierungen immer das Nationale abgeschafft haben und abschaffen wollten, weil sie nicht mehr erinnert werden wollten an den letzten Weltkrieg und haben dabei vergessen, Moment mal, das kann man eigentlich nicht, wenn man die Identität eines Volkes wegnimmt, wohin soll das Volk dann? Und dann hat man die EU vorgeschoben und hat gesagt, wir identifizieren uns mit der EU stärker als mit allem anderen. Sie zahlen auch mehr in die EU ein als irgendjemand sonst. Und obwohl sie in der EU nur eine Stimme sind und oft von Frankreich überstimmt werden, und wenn sie sich nicht einigen. Und das ist schade. Und jetzt, ich glaube, jetzt hat man das einigermaßen erkannt und kommt so langsam wieder zurück. Und ja, man sollte doch eben als Deutschland, im Fußball hat man es ja, weil man es aufgezwungen kriegt, man kann nicht mit der EU-Flagge auftreten. Und aber das sind wir ja auch im Fußball bei den Weltmeisterschaften durch. An Katar denken, was denen da eingefallen ist. Eben der missionarische Eifer, anderen Leuten zu sagen, was sie machen sollten. Und es ist verrückt und es ist schade. Und dass es so ist, aber es haben natürlich auch die Leute, die es besser wissen sollten, die haben während dieser Zeit geschwiegen, die haben nichts gesagt. Und ich kann mich mal daran erinnern, mit Peer Steinbrück war ich da auf irgendeinem Podium darüber geredet, über die Nationalität und weshalb es in Deutschland so verpönt ist, aber da kam nichts an. Sie wollten eben die Leute, die normalerweise gehört werden und wollten da nichts drüber sagen und das ist schade. Und jetzt kommt eben unter Umständen, ja, wir sehen eine Partei wie die AfD, die eher keine Angst hat vor Nationalismus und patriotisches Denken und es kann sein, dass auch viele deshalb die AfD wählen, weil ich glaube, die wenigsten AfD-Wähler können ihnen sagen, was das Programm der AfD ist. Mhm. Es hat viel mit Emotionen zu tun. Mhm. Und wenn sie ein Volk die Emotionen unterdrücken und unterdrücken wollen, das systematisch machen von der Regierung her, durch das Fernsehen und so weiter, dann passiert genau das.
Ist es etwas, das Sie umtreibt, fast schon besorgt, dass das vielleicht auch schief gehen kann? wenn da so viele Emotionen im Spiel sind.
Dass man eigentlich nicht, weil es kann zu gewissen Exzessen führen an einem Punkt, aber das ist dann normalerweise der Punkt, wo es umkehrt und wieder sich mehr normalisiert. Und wir sehen das, ich sehe das jeden Tag in den Märkten und das Menschen verhalten sich ebenso. Und wenn es zu riskant wird, dann dreht es wieder in die andere Richtung.
Schadet die EU Deutschland mehr, als dass sie ihr nützt? Müsste Deutschland aus dieser EU austreten?
Ich würde sagen, in den nächsten 5 Jahren wäre ich nicht überrascht, wenn eine deutsche Regierung zumindest laute Überlegungen macht, aus der EU wieder auszutreten. Oder zumindest die Beitragszahlungen erheblich zu kürzen. Das würde mich überhaupt nicht überraschen.
Wäre es gut?
Es würde oder müsste die EU zum Nachdenken zwingen. Und es ist doch peinlich, dass wir heute uns anhören müssen von irgendwelchen EU-Ministern, wie wir unser Leben führen sollen. Und so bitte. Das sind Leute, die sind nicht gewählt, die haben sich alles selbst ernannt und die wollen den Rest, all den Leuten, den 400 Millionen Leuten in der EU erklären, wie sie ihr Leben führen sollen. Ich bitte Sie, wenn wir dahin kommen, dann muss man unter Umständen aus der EU also ändern.
Was halten Sie eigentlich davon, dass die Schweiz nicht weiter, sondern näher an die EU ranrücken will? Da sind ja Bestrebungen im Gange, dass man so Rahmenverträge, institutionelle Abkommen mit der EU schließt. Ist das für Sie völlig unvernünftig?
Oder? Nein, ich habe da schon vor Jahren meine Meinung dazu gesagt. Und es kommen ja immer wieder Politiker, die näher an die EU wollen. Es ist verständlich, dass wir Politiker näher an die EU wollen, weil die wollen auch ihren Lebensabend sichern und hoffen, dass sie dann auch in Brüssel sind und steuerfrei ein gutes Gehalt bekommen. Und das ist eben der Unterschied. Wir haben heute so viele Berufspolitiker, die nicht als Überzeugung Politiker sind und nicht dem Volke dienen als Politiker, weil das wäre ja Arbeit, sondern die werden von der Partei, das sind anonyme Leute, und werden von der Partei eingesetzt und dann, vorher sind sie anonym, dann sind sie werden sie berühmt und sind im Blitzlicht der Tagesgeschichten. Und das die werden in der EU eines Tages in der EU sein und dort irgendwelche Bürokraten spielen oder so etwas. Wenn sie hier nicht mehr gewählt werden oder wenn die Partei sie loswerden will, dann schicken sie sie nach Brüssel. Und der EU, sie hat sich als nützliche Institution für den Staatenbund Europa eigentlich über die letzten Jahre abgewandt. Sie beeinflusst, sie hat ihre Aufgabe vergessen, was eigentlich ihre ursprüngliche Aufgabe ist. Sie mischt sich in Kleinigkeiten hinein, wie wir schon gesagt haben, die jeder EU-Bürger als Einmischung in sein Privatleben versteht. Und auch wenn man, auch die EU ist relativ links ausgerichtet und schimpft immer gegen rechts. Man sollte doch als erwachsener Mensch sollte man sagen, wo es links gibt, gibt es auch rechts, und wo es rechts gibt, gibt es auch links. Und es sind viele in der Mitte. Und die CDU sagt ja jetzt auch, sie wäre eine Mittepartei. Ja, da muss sie sich nicht wundern, wenn sie nicht mehr gewählt wird. wer will eine Mittepartei wählen? Wir haben da auch so etwas. Mich wundert, dass die Leute eine Mittepartei wählen. Eine Partei, die sagt, wir sind die Mitte. Also, das ist wunderbar. Ich glaube, die Partei, sie sind so clever, dass ihre Leute nicht wissen oder dass sie den Leuten vermittelt, ja, wenn es uns passt, sind wir rechts und wenn es uns passt, sind wir links und so weiter. Das ist doch, dazu kann man doch nicht stehen. Und deshalb wird so etwas abgestraft werden, früher oder später von Wählern. Bei uns hier scheint es etwas länger zu dauern. Und,
aber Sie beobachten das auch in der Schweiz.
Ja, natürlich. Richtig. Es beunruhigt mich und es beunruhigt mich, dass wir näher an die EU wollen. Ich habe schon vor Jahren gesagt, also Moment mal, wenn ich die Schweiz vergleiche mit jedem anderen EU-Staat, dann kann ich keinen EU-Staat finden, in dem ich genauso gerne leben wollte wie in der Schweiz. Weil die sind alle schlechter. Mit keiner Ausnahme. Sie sind schlechter. Und weshalb wollen wir uns einen Verbund anschließen, der ganz klar schlechter ist, wirtschaftlich schlechter gestellt, vom Vermögen, von der Vermögenslage her der Einwohner schlechter gestellt, vom Haushalt schlechter gestellt, mehr Schulden haben und so weiter. Weshalb wollen wir uns so einen Verbund anschließen? Wenn wir das tun, werden wir unweigerlich, und dann kann niemand dagegen argumentieren, werden wir in einigen Jahren auf das Niveau der EU sein. Mhm. Und dann müssen sich die Leute mal überlegen, ja, verdiene ich dann noch genauso viel? Und oh, die haben gesagt, die versprechen mir, im Gehalt wird nichts passieren und so weiter. Das ist gelogen. Sie können sich, wenn Sie als kleiner Fisch in einen großen Fischteich kommen, dann sind Sie Teil dieses großen Fischteiches. Und Sie können nicht weiterhin etwas aufrechterhalten, was viel besser ist, und auch den Wohlstand aufrechterhalten, weil der große Fisch da ist, der wird dafür sorgen, dass man ihnen den Wohlstand nimmt, weil es wird umverteilt, weil wir sind ja alle in Europa Weltmeister in Umverteilen. Das ist das Einzige, was wir können. Und deshalb, ich weiß nicht, was es braucht. Bis jetzt haben wir ja einigermaßen standgehalten, den Versuchen von der Linken in der EU mehr oder weniger näher zu gehen. Mhm. Der Vertrag ist, wer braucht den Vertrag? Das ist doch die Frage. Wieso können wir nicht mit den Bilateralen, die wir haben, weiterleben? Wer braucht den Vertrag? Das sollte man sich fragen. Und dann sollte man sehen, wie viel Geld diese Betriebe reinstecken, um die Meinung zu beeinflussen, wenn es zur Abstimmung kommt. Und aber es sind hauptsächlich die Großbetriebe, die wir haben, und die würden nicht wegziehen, und weil sie sind ja hier, weil sie hier weniger Steuern bezahlen als sonst wo. Mhm. Und wir müssen keine Sorge haben, dass Novartis nach Deutschland geht.
Interessant, was ich Sie noch fragen wollte, wir biegen langsam auf die Schlussrunde ein. Vor 3 Jahren, im Juni 2023, wurde die Credit Suisse in die UBS integriert. Wenn Sie daran zurückdenken, was in der Zwischenzeit alles passiert ist, wie sehen Sie diese Integration rückblickend? War das ein Fehler? War das richtig? War das zum Schaden der Schweiz? Wie denken Sie über diese Aufgabe der Credit Suisse?
Ja, einmal war es scheinbar die einzige Möglichkeit, sie mit der UBS zusammenzuführen. Es ist schade, dass man 10 Jahre lang zugeguckt hat, wie die Credit Suisse sich selbst abschlachtet, praktisch. Und da hätte ich mehr erwartet vom Finanzministerium, von der FINMA. Aber FINMA sagt, sie kann von ihren Gesetzen her nicht eingreifen, nur bis zum gewissen Grad. Und Das müssen wir eben ändern. Ich glaube, wir müssen in Zukunft mehr darauf achten, und es ist auch im Interesse des Finanzplatzes und des Landes natürlich bei Großbanken und auch bei mittelgroßen Banken, die wir haben. Wer sitzt da im Verwaltungsrat und wer ist der CEO? Und sind die Leute überhaupt geeignet, diesen Job zu machen oder nicht? Und wenn sich die Politik zu fein fühlt, dann tut es mir leid, weil in anderen Ländern wie in Amerika oder in Großbritannien wird das gemacht. Da kümmert sich der Staat drum, Moment mal, wer führt da diese Firma und spricht mit denen regelmäßig, um sich selbst zu versichern, dass dort alles bestens läuft. Und das ist hier nicht der Fall, und das ist schade. Die liebe Zeit, man kann doch nicht von Bern her immer sagen, jo, die Bank ist zu groß und das und jenes und, oh, und das schadet dem ganzen Land eines Tages, aber sich dann nicht darum kümmern, wie es der Bank geht, was macht die Bank, wer führt die Bank, und das müsste doch der Finanzminister und die FINMA müssen das doch machen und müssen auch in der Lage sein, natürlich dann abzuschätzen, wie gut diese Leute sind oder ob man sie austauschen muss und darauf drängen, dass es ausgetauscht werden. Also in den anderen Ländern ist das anders. Gut, die Zusammenführung hat dazu geführt, dass wir jetzt zwar eine Bank haben, die Credit Suisse nicht mehr, was schlecht ist für einen Finanzplatz, aber die Risiken insgesamt sind tiefer und vorher war das ungefähr in 2007, 2008 oder so, hatten wir noch beide Banken zusammen, haben höchstwahrscheinlich Bilanz so von 4.000 Milliarden gehabt, und jetzt haben wir noch etwas über 1,5 1.000 Milliarden, 1.500 Milliarden bei der UBS. Und also für das Land ist es weniger ein Risiko. Was mich auch immer stört, ist dann, hauptsächlich von der linken Seite kommen immer die Rufe, oh, der Steuerzahler, der Steuerzahler. Der Steuerzahler hat noch nie etwas für eine Großbank bezahlen müssen, im Gegenteil. An der UBS damals, als ich die retten musste, haben sie 8 Milliarden dran verdient. Und also man muss die Kirche im Dorf lassen hier. Und die einzige Bank, die glaube mal, da ist irgendeine Sparkasse in Thun, glaube ich, vor 90 Jahren irgendwie pleite gegangen. Da hat, glaube ich, der Steuerzahler was dran verloren. Und dann hat danach hat die SMB beschlossen, dass sobald eine kleine Bank in Schwierigkeiten ist, muss sie die UBS oder die CS abwechseln, kriegt die Bank einfach fertig, egal ob sie sie wollen oder nicht. Und damit es keine Pleiten gibt im Bankengeschäft, das geht heute natürlich auch nicht mehr als solches. Aber der Finanzplatz hat darunter gelitten. Ein Ausweg wäre gewesen, wenn die Bundesbank gesagt hätte, nein, wir kaufen die Credit Suisse und stellen dann das richtige Management an, und das hätte die Bundesbank können, weil wo die Bundesbank dahinter, die SMB dahinter steht, die Nationalbank vielmehr, da würden sich Leute melden, die gut in dem Geschäft sind, und hätten die Bank wieder saniert, relativ schnell, und dann hätten wir sie wieder an den Markt bringen können nach 5 Jahren oder was, wie immer lang das gebraucht hätte. Und auch die Anleger und die Aktionäre wären dann besser davon gekommen, und so haben wir uns wenig Freunde geschafft, vor allem im Ausland nicht, und vor allem bei denen nicht, die AT1-Anleihen gekauft haben. Obwohl auf dem Prospekt draufsteht, sie müssen damit rechnen, dass sie kein Geld mehr bekommen, zurückbekommen, wenn ein Notfall entsteht. Und aber die Leute Die meisten glauben nicht, wenn sie ihnen sagen, dass sie das wertlos wird.
Haben Sie die Führungsfrage angesprochen der UBS. Wie schätzen Sie die aktuelle Führungsriege ein? Was halten Sie?
Führungsfrage habe ich angesprochen.
Ja, Sie haben gesagt, dass man müsse überprüfen, wer da quasi CEO und Verwaltungsrat sein.
Ja, der Staat ist, und der Staat meine Finanzminister, klar, und der FINMA, die müssen doch wissen, die müssen ständigen Kontakt mit den Leuten haben.
Wie finden Sie die aktuelle Führung der UBS, Sergio Ermotti, und was blüht danach vielleicht auch als zweite Frage? Sehen Sie jemanden, der noch nachfolgen könnte?
Das ist Spekulation, ich weiß doch nicht, wen der Chairman der UBS jetzt aussucht, und der Motti sein Nachfolger zu werden. Und angeblich, was man hier liest, ist, der Motti will Chairman werden. Und aber das ist reine Spekulation. Ich wüsste nicht, was ich da sagen sollte.
Ja.
Sie machen es eigentlich ganz gut, und im Moment sagen alle, und fein, sie haben die Bank hat eine tiefe Profitabilität, aber der Grund dafür ist, dass sie nicht im Investmentbanking sind.
Wie blicken Sie in die Zukunft für die Schweiz? Ziehen da düstere Wolken auf? Kommt's gut? Wenn ja, warum kommt's gut?
Die düsteren Wolken, die ziehen nicht erst auf, die sind schon da. Das ist das Problem.
Warum?
Warum? Sie sind da. Und gucken Sie sich unsere politische Landschaft an. Schauen Sie, was vorliegt, worüber abgestimmt wird. Und das sagt Ihnen, wir werden in Zukunft eine andere Schweiz haben, als wir in der Vergangenheit gehabt haben. Und wie stark der Bundesrat sein wird in Zukunft, das ist auch eine Frage, aber wir müssen uns schon fragen, ob ein Bundesrat, der wenig entscheidet oder vom Volk gefühlt falsche Entscheidungen trifft, ob wir so weitermachen wollen. Und ich glaube, im Moment wird sehr viel Schaden für die Zukunft angerichtet, und auch von den Parteien. Und wenn man sieht den Niedergang der einmal größten Wirtschaftspartei, und die praktisch das Land über lange, lange Zeit die Wirtschaft geführt hat, und das tut einem weh. Und ich kenne die Schweiz erst seit 1970, und weil ich dann hierher gekommen bin damals. Und da hat noch einigermaßen alles funktioniert in den 70er Jahren. Und ich glaube, wir sind in den 90er Jahren sind wir so aus dem Tritt gekommen, und da fing es an, nicht mehr so lustig zu sein. Und es wurden öfters falsche Entscheidungen getroffen, und dann die Wirtschaft hat auch ab und zu Probleme gehabt, und die war nicht kleiner, wurden auch noch größer. Und ja, und seitdem, wir konnten noch, in den 70er Jahren konnten wir sagen, ja, wir sind einer der großen Finanzplätze der Schweiz, und was wir heute, Finanzplätze in der Welt, nicht? Der Schweizer Finanzplatz ist in der Welt einer der größten Finanzplätze. Heute ist das nicht mehr der Fall. Die Stärke des Schweizer Franken kommt eher daher, viele glauben ja fälschlicherweise, dass Ausländer immer einen Schweizer Franken kaufen in dem Moment, wo sie unsicher werden, also dass es eine Haven-Währung ist. Das ist nicht der Fall. Man hat festgestellt, die Schweizer kaufen, die oft in Dollars oder in allen möglichen Sachen spekulieren, das sind die Käufer hauptsächlich in dem Moment, wo es etwas unsicher wird international, die Schweizer in Schweizer Franken wieder zurückgehen. Und ich glaube sogar, die Nationalbank hat das irgendwann bekannt gegeben neulich. Und es hat sich so viel verändert, wie auch in dem ganzen Zug von in den letzten Jahren, wo sich zu öffnen und nicht mehr nur das sein wollen, was man ist und was man eigentlich gut kann, sondern man will internationaler werden, man will mit anderen zusammen sein und so weiter. Das wird, wenn wir so weitermachen, das wird unser politisches System ändern. Und je näher wir an die EU gehen, muss uns eins klar werden, dass die EU wird keine freien Abstimmungen zulassen, die ihr nicht passen. Mhm. Da wird ein Entscheid kommen vom Europäischen Gerichtshof. Nein, das gilt nicht, diese Abstimmung. Die höchstwahrscheinlich wird die Schweiz gezwungen, den Text der Abstimmung vorher mit der EU abzustimmen. Und wird dann gesagt, um sicher zu gehen, dass nicht widerrufen wird, die Abstimmung. Und müssen wir das dann mit der EU abstimmen. Sehen Sie, und, ja, das sind Sachen, die kein freies Land eigentlich machen will. Wir müssen uns da sehr umstellen. Mhm. Und wenn wir glauben, wir können einfach so einen großen Verein da beitreten und dann noch weiterhin das sein, was wir bisher waren, dann haben wir uns gewaltig getäuscht. Also naiv kann man nicht sein. Mhm. Es wird die Schweiz einfach verändern. Mhm. Wenn dieser jetzige Bundesrat das durchkriegt, der wird in die Geschichte eingehen.
Mhm. Gibt es etwas, das
dass
Sie
die Schweiz abgeschafft hat, wie wir sie kennen?
Ja. Gibt es etwas, das Sie auf diesem ja, doch bedenklichen Weg, dass Sie da optimistisch stimmt? Gibt es einen Lichtblick für die Schweiz?
Man muss immer optimistisch sein und hoffen, dass es nicht passiert.
Mhm.
Mhm. Und hoffen wir, dass die neue Verträge da abgelehnt werden, dass wir uns besinnen darauf, uns auf uns selbst, was wir machen können, und den nicht glauben, nur weil die anderen größer sind, sind sie auch besser. Und weil das sind sie nicht. Und das kann Ihnen jeder Zehntklässler erklären.
Letzte Frage, Herr Grübel. Sie sind 82-jährig, Riesenlebenserfahrung. Was ist der Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens ist das Leben sich so zu gestalten, dass es ihnen gefällt. Und das ist anstrengend genug für jeden. Und es gibt viele Leute, die, und ich bedauere die, die durch ein Leben gehen, durch ein ganzes Leben gehen, das sie eigentlich nicht wollen.
Mhm.
Und andere dafür verantwortlich machen, dass sie in diesen Umständen sind. Und in einigen wenigen Fällen mag das auch der Fall sein. Aber man muss von Anfang an sein Leben selbst in die Hand nehmen und es so zu gestalten, wie man es haben will. Und dann ist man zufrieden und lebt unter Umständen länger, weil man weniger Stress hat. Und ja.
Herr Grübel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte.